Zu dieser Spezialausgabe von Medias Res am Feiertag begrüßt Sie Antje Allroggen. Guten Tag. Und wir beginnen unsere Sendung heute aus gegebenen Anlass mal ganz woanders, nämlich auf dem Bahnhof. An einem spätsommerlichen Nachmittag im September stehe ich am Kölner Bahnhof und warte auf den Zug. Über Frankfurt dauert die Fahrt nach Erfurt etwas mehr als 5 Stunden. Für mich ist es lange her, dass ich für eine Sendung auf Reisen gehe. Durch Corona ist es sehr bequem geworden, aus dem Funkhaus heraus mit Menschen zu sprechen. Die technischen Möglichkeiten sind mittlerweile so ausgefeilt und gut, dass man sich für Interviews kaum noch begegnen muss. Für diese Spezialausgabe von Medias Res aber habe ich mich auf den Weg gemacht. In der kommenden halben Stunde soll es um die Frage gehen, wie Medien im Osten und im Westen Deutschlands eigentlich rezipiert und wahrgenommen werden. Dabei geht es auch um Stimmungslagen, Enttäuschungen und Emotionen. Viele Menschen fühlen sich durch die sogenannten klassischen Medien nicht mehr verstanden oder vertrauen ihnen nicht mehr. Um das besser zu verstehen, habe ich mich in den Zug gesetzt. Doch dazu später mehr. Dass es noch immer Unterschiede zwischen Ost und West zu geben scheint, daran zweifelt dabei kaum jemand. Wir reden über den Osten und definieren ihn durch die Abgrenzung zum Rest der Republik, dem Westen. Wohl deshalb bezeichnet der in Ostdeutschland sozialisierte Germanist Dirk Oschmann den Osten und das, was wir gemeinhin darunter verstehen, als eine westdeutsche Erfindung. Trotzdem bleiben wir auch in dieser Sendung bei den Zuschreibungen von Osten und Westen in Ermangelung einer Alternative, die passender wäre.
Ja, man kann das noch nach Ost- und Westdeutschland differenzieren,
sagt Jens Lönnecker, Gründer und Geschäftsführer des Kölner Marktforschungsinstituts Rheingold-Salon. Mitte September hat er eine umfassende Studie zur Medienkritik in Ost- und Westdeutschland veröffentlicht.
Dann kann man sagen, 77% sind mehr oder weniger zufrieden mit dem Medienangebot in Westdeutschland. Und entsprechend 23% sind kritisch. Im Osten ist der Anteil der Kritiker höher. Das heißt, da sind es 69%, die zufrieden sind und 31%, die kritisch eingestellt sind.
Ein Drittel aller Ostdeutschen steht den sogenannten klassischen Medien dieser Studie zufolge kritisch gegenüber. In anderen Erhebungen schneidet der Osten sogar noch schlechter ab. Durchaus alarmierende Zahlen. Lönnecker legt allerdings Wert darauf, diese Zahlen differenziert zu sehen. Den Osten als den Teil Deutschland zu bezeichnen, in dem eine größere Medienfeindlichkeit als im Westen besteht, bediene ein Narrativ, das den Osten tendenziell diskreditiere.
Man sollte auch nicht unterschätzen, dass im Westen einen nennenswerten Anteil, wie wir jetzt ja gerade gesehen, von 23% Medienkritiker gibt, dass man da nicht einfach so sagen kann, West und Ost, die einen sind die Nazis und die anderen sind die Guten.
Aber zurück zu meiner Reise nach Erfurt. Dort will ich unseren Landeskorrespondenten für Thüringen, Henry Bernhardt, treffen.
Ich würde mal sagen, in meiner Generation, wir dachten ja, dass es viel schneller geht. Ich glaube, dass dieses trennende Narrativ eindeutig wieder zugenommen hat, auch in den letzten, würde man sagen, 10, 15 Jahren so.
Einen Tag lang begleite ich ihn bei seiner Arbeit, höre zu und frage nach, lerne Kollegen von ihm kennen, um den Osten als im Westen verwurzelte Journalistin besser zu verstehen. Kaum ein ostdeutsches Bundesland ist für Politik, Journalistinnen und Journalisten vermutlich so spannend wie Thüringen. Man denke nur an die letzte Landtagswahl, als Bodo Ramelow erst im 3. Wahlgang zum Ministerpräsidenten gewählt wurde und seitdem als linken Politiker gemeinsam mit SPD und Bündnis 90 den Grünen eine Minderheitsregierung anführt. Wir können in Thüringen viele politische Dynamiken beobachten, die sich auch auf ganz Deutschland oder einzelne Regionen Deutschlands übertragen lassen. Das erzählen mir hier viele. Dennoch blicken die Medien nach wie vor zu selten nach Ostdeutschland, meint Henry Bernhardt.
Also das Interesse der Westdeutschen für den Osten ist überschaubar, das würde ich Ihnen auch niemals vorwerfen. Und die Ostdeutschen gucken immer noch nach Westdeutschland und gucken, wie geht's den Leuten, was verdienen die, was erben die, was besitzen die.
Eine westdeutsch geprägte Perspektive, die so weit geht, dass viele Podien zu ostdeutschen Themen im Osten nach wie vor mit westdeutschen Expertinnen und Experten besetzt werden würden, kritisiert Bernhard.
Wenn ich hier auf irgendeine Veranstaltung gehe, auf irgendein Podium, es ist völlig normal, wenn dort von 4 Leuten 4 Westdeutsche sind auf dem Podium. Ja, es wird auch nicht mehr hinterfragt, weil es alle gewohnt sind. Unvorstellbar, jetzt auf dem Podium in NRW oder in Bayern zu sitzen und dort sitzen nur 4 Ostdeutsche. Ja? Hier ist das normal.
Dieser westlich geprägte Blick spiegelt sich auch nach wie vor in der Berichterstattung wider. Das sei auch beim Deutschlandfunk der Fall.
Naja, wir sind ja nun 5 Korrespondenten im Osten. Wir geben uns Mühe, sozusagen auch die Dinge zu transportieren, die hier passieren. Aber es gibt das halt sozusagen noch 10 westdeutsche Länder. Und unser Funkhaus in Köln ist ja nun auch im Westen. Und das prägt auch die Sicht auf die Welt. Ne? Weil die meisten Mitarbeiter natürlich auch, fast alle Mitarbeiter aus dem Westen stammen. Das prägt eine Weltsicht, ja.
Und wenn unser Blick mal in den Osten schweift, geht es meistens darum, über Demokratieunzufriedenheit zu berichten. Laut einer Studie der Otto-Brenner-Stiftung ist die im Osten der Republik weitaus größer als im Westen. Dort, wo die Menschen politisch besonders frustriert sind, sind die Menschen der Studie zufolge besonders unzufrieden mit den Medien.
Das kennen wir auch aus Umfragen, dass Politik und Medien unter einer Decke stecken. Und die Unabhängigkeit von Medien können sich viele Menschen überhaupt nicht vorstellen. Sie haben auch keinerlei Einblick darin, wie journalistischer Alltag funktioniert. Und die Vorstellung, dass wir Anweisungen bekommen aus der Politik, was wir zu berichten haben oder dass wir irgendwelche Kampagnen inszenieren miteinander. Ich wüsste gar nicht, wo die Zeit dafür wäre, das alles zu organisieren miteinander. Aber diese Vorstellung gibt es schon, ja.
Eine Vorstellung, die im Osten auch dadurch unterfüttert wird, dass viele zumindest einen Teil ihres aktiven Berufslebens in der ehemaligen DDR verbracht haben und nach dem Fall der Mauer nicht das Leben weiterführen konnten, das sie sich erhofft hatten. Dadurch, das sagt auch die Studie des Kölner Rheingold-Instituts, seien viele Lebensträume zerplatzt und heute noch als Nachwirkung viel Wut und Enttäuschung spürbar, sagt auch Jens Lönnecker.
Ich glaube, über 80% der Menschen Ostdeutschlands waren mindestens einmal arbeitslos. Und es ist eines der Gebiete, wo den Leuten das Grundvermögen am wenigsten selbst gehört, weil es eben nicht möglich war, im Osten auch Geld so anzusparen. Die Leute haben oft das Gefühl, dass sie fremd im eigenen Land sind.
Wut und Frust, die sich zum Teil auch Bahn brechen, wenn Journalistinnen und Journalisten über Demos im Osten berichten. So ist er, der Ossi, lautete dann auch vor einigen Jahren die Überschrift eines Spiegelcovers. Ein Titel, der dem Magazin viel Kritik einbrachte.
Ich fand ihn grandios, ich habe sehr darüber gelacht. Da fehlt es oftmals auch ein bisschen Humor, finde ich, mit diesen ganzen Dingen dann umzugehen. Also ich habe mich noch nie getroffen gefühlt, irgendwie als Ostdeutscher oder diskriminiert oder herabgewürdigt, nö.
Anfeindungen gegenüber Medienschaffenden gibt es zwar durchaus. Allein in Thüringen wurden im vergangenen Jahr Reporter ohne Grenzen zufolge 13 Medienschaffende auf Demonstrationen bewusst attackiert. Dennoch hat Henry Bernhard als Thüringen-Korrespondent von Deutschlandradio nur selten Rempeleien und Rüpeleien erfahren, selbst nicht auf Demos.
Also man wird manchmal auf Demonstrationen, jetzt so Montagsdemos von Querdenken und so weiter, wird man manchmal ein bisschen angemotzt oder auf AfD-Demos oder schief angesehen oder oh, dass sie angerempelt wurde, ist schon ewig her. Aber nein, ich kann nicht berichten, dass ich regelmäßig angemotzt werde für irgendwas, dafür, dass ich wo ich herkomme. Ich glaube, dass hauptsächlich Fernsehkollegen angemotzt werden und da hauptsächlich die Fernsehteams. Das sind so die Hauptziele, wenn jemand angemotzt wird. Aber ich kann da wenig Negatives berichten, muss ich sagen.
Erfurt, 29. April. Auf einer AfD-Demo wird ein Zeitungsjournalist angegriffen. Vorläufiger Höhepunkt wiederholte Attacken auf Medienvertreter im Umfeld rechter Kundgebungen.
Heißt es am 28. Juli 2023 in einem Fernsehbeitrag des MDR über einen körperlichen Übergriff auf einen Journalisten. Seit 2019 steigt laut Thüringer Innenministerium die Zahl der verbalen Übergriffe gegen Journalisten. Im April dieses Jahres wurden ein Reporter und ein Kamerateam auf einer Demo in Erfurt attackiert. Das sind die Nachrichten, die die gesamte Republik erreichen. Auf meiner kurzen Reise begegne ich nun, meinem Kollegen, der unaufgeregt mit allen zu sprechen scheint. Auch mit denen, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit Misstrauen begegnen.
Ich versuche eigentlich jedem Menschen mit dem gleichen freundlichen Interesse gegenüberzutreten. Aber gerade aus solchen Demonstrationen, man erlebt so viele Überraschungen. Man erlebt das Klischee quasi nie, weil es immer anders kommt, als man denkt. Ja? Und man trifft auf freundliche, interessierte Menschen, die eine andere Weltsicht haben als man selbst. Aber sie können sie einem dann auch begründen. Und ich rede mit jedem. Ich rede auch mit jedem AfD-Funktionär. Ich rede auch mit Björn Höcke. Na klar, das ist mein Job, mit allen zu reden.
Ich erlebe das Klischee, als wir mit dem Auto unterwegs zu einem Termin in Schwallungen sind, einer kleinen Gemeinde im Landkreis Meiningen zwischen Thüringer Wald und dem Fluss Rhön. Auf dem Weg dorthin halten wir auf dem Rennsteig und essen eine Thüringer Bratwurst. Der Mann am Grill ist freundlich und trägt einen Schlüsselanhänger um den Hals mit AfD-Emblem.
Können Sie jetzt auch das Gewerbegebiet noch zeigen, dann?
In Schwallungen ist Henry Bernhard mit Martina Pehlert, der früheren Bürgermeisterin des Örtchens, und ihrem Nachfolger Jan Heineck zum Interview verabredet.
Blau, warum ausgerechnet blau?
Ja, weil wir gerade für den Deutschlandfunk unterwegs sind.
Achso, ich dachte schon, das ist politisch.
Nee, wir haben ja drei Punkte.
Beide sind aus der CDU ausgetreten, weil sie sich von der Partei im Stich gelassen fühlen.
Okay. Also, wie wir begonnen haben, werden wir 60 gewesen sein. Aber zunehmend dann sind dann Mitglieder ausgestiegen, haben gekündigt und sind gegangen. Sind zwar zu den Wahlen gegangen, haben sicherlich auch CDU mitgewählt, aber das hat sich dann zunehmend als schwierig gestaltet. Und dann zum Schluss waren wir noch ein ganz kleines Gremium.
Viele sind aus Schwallungen weggezogen. Zunächst die jungen Frauen, dann die Männer. Dann mussten immer mehr Geschäfte und Praxen schließen. Die Einwohnerzahlen sind seit vielen Jahrzehnten rückläufig.
Es ist traurig, es war blühend bei uns. Wir haben wirklich von Anbeginn an, also das war ein Aufbegehren, es ging vorwärts. Man hat gesehen, das Gewerbegebiet ist gewachsen. Unsere Vereine waren gestärkt. Wir hatten eine gute Infrastruktur. Hier oben ist ja nur fast gar nichts mehr. Wenn der Bürgermeister nicht da ist und die Ärztin, ist hier tot. Gut, die Kirche noch. Ne? Ansonsten, wir hatten Post, Sparkasse, VR-Bank. Gut, die Schule ist noch da, Gott sei Dank. In Schwallungen sind wir gut dran, in den Ortsteilen weniger gut. Da gibt es eben keine Einkaufsmöglichkeiten mehr, aber die Ortsteile haben alle noch Gasthäuser. In Schwallungen gibt es halt kein Gasthaus mehr, die sind auch zu.
Neben den Geschäften, die mehr und mehr in Schwallungen schlossen, sank auch das Interesse an kommunalen Veranstaltungen. Martina Pehlert und ihr Kollege fühlten sich am Ende von ihrer Partei alleingelassen, bis es zu dem gemeinsamen Entschluss kam, aus der CDU auszutreten. Den letzten Glauben an eine gut funktionierende Politik hätten die Menschen in der Region verloren, als die Generalstaatsanwaltschaft gegen den ehemaligen Südthüringer Bundestagsabgeordneten Marc Hauptmann wegen mehrerer Korruptionsfälle ermittelte. Fast genau vor einem Jahr wurden die Ermittlungen eingestellt. Für die Region ein politisches Fiasko. Selbst Martina Pehlert fühlte sich der CDU plötzlich nicht mehr verbunden. Eine Entschuldigung für den Vertrauensverlust, den sie an der Basis dadurch hatte hautnah erleiden müssen, habe es bis heute nicht gegeben. Auch die Medien hätten über den Fall kaum oder nur wenig berichtet.
Aber da ist nie jemand gekommen und hat gesagt, kommt, wir wollen das mal aufarbeiten, wir wollen euch mal aufklären. Da ist nie jemand da gewesen und das wäre oberste Pflicht gewesen für mich.
Nun also gibt es einen einstimmigen Beschluss der Ortsgruppe Schwallungen, geschlossen aus der CDU auszutreten. Weil das rein rechtlich nicht geht, lassen die beiden Kommunalpolitiker und alle weiteren CDU-Mitglieder in Schwallungen ihre politische Mitgliedschaft gerade ruhen. Aus Trotz und um auf die politische Niedergeschlagenheit und Verdrossenheit einer ganzen Region hinzuweisen. Aber auch hier hätten weder Politik noch Medien reagiert, kritisiert Pehlert.
Und dazu gehören eben auch die Medien, dass man sagt, lasst doch die Leute sprechen, hört zu und schaut, wie man das zukunftsträchtig verändern kann. Nicht diese eingefahrenen alten Schienen oder diese Korruptionsgeschichten oder alles, was da so falsch gelaufen ist, falsche Mitglieder. Wir müssen reagieren, aber Es ist jeder mit sich beschäftigt. Und ich denke, das wird dann honoriert. Man muss hören, man muss auf das hören, was im Dorf, was im Kreis, im Land und im Bund passiert. Aber der Bund ist ja ganz weit weg, ganz weit weg.
Ich glaube, das ist eine allgemeine Vertrauenskrise, die betrifft alle Ebenen.
Sagt Martin Debes, Chefreporter der Thüringer Allgemeinen, den wir am Abend bei einer Veranstaltung im Erfurter Landtag treffen.
Die betrifft die Politik vor allen Dingen natürlich, die betrifft aber die Medien nicht genauso als Vermittler von Politik und die betreffen zum Beispiel aber auch die Wissenschaft. Und was die Medienlage noch schwieriger macht, ist natürlich dieser Transformationsprozess, in dem wir uns parallel befinden. Das heißt also, diese ganzen Veränderungen, die wir abbilden sollen, die betreffen uns selber. Und gerade in Ostdeutschland zum Beispiel ist es halt so, dass die Strukturkrise gerade bei den Regionalzeitungen besonders hart ist.
In Thüringen begegnen wir nicht nur einer von Politik und Medien enttäuschten Bevölkerung, sondern auch Medien, die sich gerade in einer existenziell bedrohlichen Krise befinden. Die verkauften Auflagen der drei Zeitungen, der Thüringer Allgemein, der Thüringer Landeszeitung und der Ostthüringer Zeitung, sind innerhalb von 5 Jahren um ein Drittel gesunken, von 240.000 auf 170.000. Besonders in den ländlichen Gebieten hängt die Leserschaft aber an der gedruckten Ausgabe, die für die Verlage allerdings immer unrentabler wird. In Thüringen hat Funke, der große Zeitungsverleger in diesem Bundesland, 300 Abonnements in abgelegenen Orten im Frühjahr dieses Jahres gestrichen. Die Zeitungsdruckerei ist vor kurzem in Erfurt von Funke geschlossen worden. Damit ist Thüringen das erste Bundesland ohne Druckerei. Dass aber besonders die regionalen Medien einen besonderen Zugang zu den Menschen in der Fläche in Ostdeutschland finden, das belegt auch die Rheingold-Studie. Jens Lönnecker.
Sie werden auch insgesamt besser bewertet und auch die Journalistinnen und Journalisten vor Ort sehen sich in einer Position, wo sie das Gefühl haben, sie werden den Verhältnissen vor Ort besser gerecht, als es die nationalen Medien tun, von denen häufig gesagt wird, ja, da kommen Leute mal von draußen so eingeflogen mit einer bestimmten Vorstellung von dem, was sie da jetzt so sehen und berichten dann auch entsprechend, das wird den Verhältnissen nicht gerecht.
Martin Debes ist sich als Chefreporter der Thüringer Allgemeinen der wichtigen Aufgabe von lokalen Medien im Land bewusst. Ostdeutschland nur als Problem stattfinden zu lassen, wie es bei überregionalen Medien häufig der Fall sei, würde das Phänomen der Politik und auch Medienverdrossenheit der Bevölkerung eher verstärken.
Das ist natürlich zum Beispiel auch etwas, was die Medien, die überregionalen Medien, unglaubwürdiger macht im Ostdeutschland, weil Ostdeutschland dort nur stattfindet, zumeist als Problembär, als sozusagen als der, der nicht abgeschossen werden muss, aber den man sozusagen ein bisschen vorsichtig behandeln muss und eingittern sollte, weil der immer wieder Ärger macht. Und ich möchte auch nicht sagen, dass wir nicht diese Verwerfung haben und ich will auch nicht sagen, dass wir nicht den Extremismus haben. Den haben wir und der ist stärker als anderswo. Aber es ist nicht so, dass es nicht ein bundesweites Phänomen ist, sondern es ist nur eines, was im Osten deutlicher zutage tritt.
Der Blick aus dem Westen in den Osten sei oft der, dass man hier, wie im Falle Thüringens, auf eine politische Gemengelage stoße, keine Mehrheiten mehr im Parlament, die man sich für den Westen nicht vorstellen könne. Debes, der überregional auch für den Spiegel und die Zeit schreibt und immer wieder auch als Experte für den Osten von überregionalen Medien angefragt wird, fühlt sich manchmal so, als würde mit ihm eine Expertise aus dem Ausland angefragt.
Also ich fühle mich manchmal so, als ob ich aus dem fernen Land zugeschaltet werde. Erklär uns mal, was da bei euch los ist im Osten. Und das ist nicht bös gemeint. Gar nicht. Ich kann das total verstehen, wenn man in irgendeiner Büro sitzt von den Dingen, dann fühle ich mich so ein bisschen wie jemand, der halt so ein Korrespondent ist aus einem fernen Land, der den Leuten erklären muss, im Westen, wie der Ossi funktioniert und warum der so komisch ist. Und dann noch speziell, warum ist der Thüringer noch so verrückt obendrauf? Und das mache ich ehrlich gesagt auch ganz gerne, weil man damit dann den Leuten auch ein Spiegelbild vorhält.
Völlig gespalten sei der Landkreis nicht, sagen viele Menschen vor Ort, die Stimmung aber doch vergiftet. Keine 60.000 Menschen wohnen hier, der Stolz auf die regionalen Eigenheiten ist groß.
Ein solches Spiegelbild präsentierte das Bundesland Thüringen der gesamten Republik, Als im Juni dieses Jahres bei den Landratswahlen im Kreis Sonneberg mit Robert Sesselmann zum ersten Mal ein AfD-Kandidat die Wahlen gewann. Fast alle Medien berichteten darüber, auch überregional.
Im Kleinen ist möglich, was im Großen undenkbar wäre.
Okay, Demokraten müssen zusammenhalten, ja.
So machen wir das.
Im Fall von Sonneberg sei es oftmals zu einer Berichterstattung gekommen, die mehr auf Effekthascherei und Sensationsgier gesetzt habe, als auf Einordnung der Situation, kritisiert Debes.
In der zweiten Runde der Sonneberger Landratswahl war auf einmal die Aufmerksamkeit da. Und dann sind die Korrespondenten aller großen Medien nach Thüringen gefahren, nach Sonneberg, um sich mal schön zu gruseln oder die Leser zu, was ist denn bei denen da los? Da gab es gute und differenzierte Berichte, ich will das jetzt gar nicht, aber es gab eben auch Berichte, die waren nicht differenziert. Und allein schon die Ballung der Berichterstattung hat dazu geführt, dass die Leute haben das ja nur mitbekommen als Echo über Facebook und so, die lesen das ja gar nicht.
So hätten sich viele überregionale Medien weniger auf politische Inhalte als auf die Person Robert Sesselmanns gestürzt, den von seiner Frau geschiedenen Politiker, auf sein Vermögen und seine berufliche Laufbahn. Die Welt bescheinigte ihm außerdem einen Verschwörungsglauben, während der Stern erörterte, wie es sich in Sonneberg nach den Wahlen denn jetzt so leben lasse. Viele Medien hätten ihn auch als rechtsextrem bezeichnet und hätten damit eine politische Stimmung angeheizt, so Debes.
Da ist nicht der Neonazi, der Rechtsextremist, sofort zu erkennen. Der steckt tiefer in ihm drin. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Robert Sesselmann ein Rechtsextremist ist. Ich würde nur sagen, er vertritt auch Positionen, die extremistisch sind. Und diese Differenzierung wird aber nicht gemacht. Man müsste dann einfach sich schon die Mühe geben, müsste sagen, das ist jemand, der in einer rechtsextremistischen Partei ist und der eine Nähe pflegt zu Organisationen, die rechtsextremistisch sind. Man muss es benennen, aber man muss halt aufpassen im Diskurs.
Große Erleichterung gestern Abend hier im Rathaus von Nordhausen. Der alte Oberbürgermeister ist auch der neue.
Medial ähnlich aufwendig begleitet wurden die Bürgermeisterstichwahlen am 24. September im thüringischen Nordhausen. Dort hatte die AfD gehofft, erstmals einen Oberbürgermeister zu stellen. Doch in der Kreisstadt holte Jörg Prophet in der Stichwahl nur 45,1% der Stimmen. Kai Buchmann blieb damit im Amt. Wäre Prophet der neue Bürgermeister geworden, hätte es auch überregional viel Berichterstattung gegeben. So allerdings verlor das Thema schnell an Bedeutung, meint Henry Bernhard.
Doch man merkt natürlich schon, dass gewisse Dinge stärker wahrgenommen werden, wenn sie auch den Westen betreffen. Also weil solange die AfD nur ein Ostphänomen war, oder es war nie ein reines Ostphänomen, aber schon ein verstärktes Ostphänomen, war das Interesse nicht so groß wie jetzt, wo man merkt, dass die AfD auch im Westen mehr Zuspruch erhält. Und da ist das erschrockene Interesse schon größer geworden.
Soziale Netzwerke tragen maßgeblich mit dazu bei, dass Meldungen und Nachrichten auch über die politische Landschaft im Osten nicht korrekt, sondern eher verzerrt wiedergegeben werden. Ein Effekt, den sich die AfD auch bei ihrem gesamtdeutschen Medienauftritt durchaus zunutze macht. Einer Untersuchung einer Berliner Agentur zufolge versammelt sie mehr Follower hinter sich als alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien. Die Partei, die in Thüringen seit 2021 als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, hat auf Instagram, TikTok, YouTube und Facebook in ganz Deutschland rund 2,6 Millionen Followerinnen und Follower. Damit liegt die AfD laut der Untersuchung weit vor der politischen Konkurrenz. In Schwallungen kommt die AfD mittlerweile sogar auf mehr als 50%. Ein wenig haben die beiden Kommunalpolitiker, die aus der CDU ausgetreten sind, Sorge, dass sie mit diesem Schritt der AfD ungewollt einen Gefallen getan haben. Ex-Bürgermeister Jan Heineck arbeitet hauptberuflich in einer Werbeagentur und weiß, dass viele Posts der AfD viral oft geteilt werden.
Schon, dass sie in den sozialen Medien sehr präsent sind und dass eben auch viele rein populistische gegen Grün und gegen Ausländer und diese ganzen Sachen mit Memes im Internet extrem voranbringen. Und das verbreitet sich dann in WhatsApp-Gruppen und bei TikTok und wie sie alle heißen, die sozialen Medien. Das ist schon sehr stark und sehr präsent. Und es ist ja auch so, dass bei manchen sozialen Netzwerken, dass man dann in eine Bubble kommt und dort auch gedrückt wird und dann auch bleibt und gar nichts anderes mehr sieht und dann immer tiefer in diese Themen dann hineingedrückt wird. Ich denke, dass das auch viel dazu beiträgt, dass die AfD so einen Erfolg hat im Moment. Es ist halt auch viel Frust gegenüber der aktuellen Situation. Ja, und dann werden die eben gewählt.
Was also lässt sich den lauten Tönen einer politisch-rechtspopulistischen Partei auch medial entgegensetzen? Welche Aufgaben haben Medienschaffende im Osten? Sollen, müssen sie gegen extreme Tendenzen bewusst anschreiben? Sollen sie Haltung zeigen? Martin Debes.
Ich sehe mich nicht in der Funktion, dagegen anzuschreiben, sondern ich sehe mich erstmal in der Funktion, das zu begleiten. Ich sehe mich als Beobachter, ich sehe mich als Informationsübermittler und ich sehe mich als Erklärer, wenn ich das denn selber verstehe. Und natürlich kommentiere ich das auch und ich habe dann auch eine Meinung und eine Haltung, wenn ich kommentiere. Aber sonst versuche ich das tatsächlich zu trennen, logischerweise, das sollte man auch. Wenn ich natürlich überregional dann so, es gibt ja Mischformen, ne, Reportagen und oder Features schreibe, dann ordne ich vielleicht auch mal stärker ein. Aber es ist natürlich problematisch, nicht klein spielen, aber auch nicht übertreiben, sondern versuchen, sich der Wirklichkeit so weit wie möglich anzunähern. Das ist ja eigentlich unser Job.
Sicherlich interessieren wir uns gerade jetzt, 33 Jahre nach dem Fall der Mauer, verstärkt für den Osten Deutschlands, weil auch der Westen mit rechtspopulistischen Tendenzen zu tun hat. Auch die Lage der Pressefreiheit hat sich in Gesamtdeutschland leicht verschlechtert. In der aktuellen Rangliste der Pressefreiheit belegt Deutschland nur noch Rang 21, während es im Jahr zuvor noch Rang 16 war. Grund dafür ist die weiter wachsende Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten. Mit 103 physischen Angriffen dokumentiert Reporter ohne Grenzen den höchsten Stand seit Bestehen der Rangliste. Noch erfolgen die meisten Attacken zu 2/3 in Ostdeutschland. Doch weil verschwörungsideologische Milieus auch im Westen der Republik zunehmen, dürfte sich die Gewaltzunahme schon bald in Gesamtdeutschland widerspiegeln. Schon am nächsten Tag geht es für mich mit dem Zug wieder zurück nach Köln. Mit meinem Kurzbesuch in Thüringen gehöre ich zu den Medienschaffenden, die dem Osten nur eine Stippvisite gönnen, um dann direkt darüber zu berichten. Das ist mir bewusst. Ebenso wäre es allzu wohlfeil, nach einer so kurzen Reise den Unterschied zwischen dem Osten und dem Westen wirklich besser verstanden zu haben. Etwas bewirkt aber hat mein kleiner Abstecher in den Osten doch. Ich habe mit einigen Leuten vor Ort gesprochen. Wäre ich im Studio geblieben, wäre einiges unerwähnt und ungesagt geblieben. Sich besser zuzuhören ist auch eine Empfehlung, die die Kölner Rheingold-Studie über Medienvertrauen in Ost- und Westdeutschland am Ende ihrer Erhebungen dezidiert ausspricht. Jens Lönnecker.
In einer Welt, wo alle senden, gibt es viel zu wenig Möglichkeiten, dass da jemand mal zuhört. Und was wir festgestellt haben, ist, dass gerade bei denjenigen, die so medienkritisch eingestellt, dass sie so froh waren, dass sie alleine mal über ein solches Tiefeninterview, das wir mit denen geführt haben, dass da mal jemand 2 Stunden zugehört hat. Man kann das psychologisch auch ein Stück weit erklären. Wenn man zuhört, ist es ja auch ein Stück weit eine Zuwendung. Und in dem Moment, wo ich ihnen zuhöre, wende ich mich ihnen zu und nehme sie an in dem, was sie mir erzählen. Und damit ist auch ein Stück weit genau das, was erreicht, was viele dieser Menschen eben vermissen, dass sie in ihrem Schicksal, in ihren Geschichten und ihren Sorgen und Nöten angenommen werden.
Berichten Medien zu einseitig, wenn es um Ostdeutschland geht? Das war heute Thema in unserer Feiertagsausgabe von Medias Res. Am Mikrofon war Antje Allroggen. Ihnen noch einen guten Nachmittag.